Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
Der Normalfall ist ja, dass der gewählt ist, erstmal kommt. Ja. Ja. Und dann ist es mir ehrlich gesagt auch wurscht, wo er zuerst hinfährt.
Aber es ist ja eine Geste, das muss man schon
sagen. Ja, das ist eine Geste, weil wir sie dazu machen.
Ja.
Und weil sie medial dazu gemacht wird. In der Sache interessiert mich mehr, was bringt er mit im Thema Klimapaket, was bringt er mit beim Thema Umgang mit Russland, mit China, Nord Stream, Handelsauseinandersetzung.
Guten Tag, Sigmar.
Hallo Bert, grüße dich.
Nun ja, meine Damen und Herren, der Pulverdampf des USA-Wahlkampfs scheint sich zu lichten. Herr Trump hat zähneknirschend wohl seine Wahlniederlage anerkannt. Oder, Sigmar, ist das nur ein Täuschungsmanöver? Glaubst du, er hat noch einen Joker im Ärmel?
Nein, das ist schon seit, glaube ich, geraumer Zeit klar, dass wir, wenn wir jetzt im Film wären, Donald Trumps Film bereits im Abspann ist. Also da geht es um Rückzugsgefechte, möglicherweise auch darum, dass er, sagen wir mal, eine Legende schmieden will, um hinterher noch großen Einfluss auch auf die Republikanische Partei auszuüben. Das wird ihm wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad gelingen. Aber dass er das Amt räumen muss, das ist klar.
Okay, auf Trump kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Ich möchte gerne auf Joe Biden sprechen kommen und vor allen Dingen seine Bemühungen, eine sehr hochkarätige Regierungsmannschaft aus Experten und Expertinnen zusammenzusetzen, von denen viele bereits unter dem Amt von Obama sammeln können. Da ist also Kerry, der unter Obama Außenminister war, und er soll Sonderbeauftragter für Klimaschutz werden, immerhin 76 Jahre. Dann ist Anthony Blinken, erst 58 Jahre, soll Außenminister werden, dann ein Youngster, Jake Sullivan, soll die Außen- und Wirtschaftspolitik koordinieren. Und die große Überraschung war, dass Janet Yellen, die zur zweiten Amtszeit von Obama Chefin der Fed war, Federal Reserve Bank. Von Trump hatte sie keine zweite Amtszeit bekommen und sie wird jetzt oder soll jetzt die Finanzministerin der USA werden. Welche Schlüsse ziehst du aus diesem Personentableau, was sich jetzt abzeichnet?
Die Finanzministerin ist zum Beispiel die erste Frau, die jemals das US-Finanzministerium geleitet hat. Und sie, wie eigentlich alle anderen bisher genannten Personen, zeigen vor allen Dingen eines. Da kommen absolute Profis in die Ämter. Biden hat ja auch damit zu tun, dass sein Vorgänger Donald Trump viele Teile der amerikanischen Administration einfach lahmgelegt hat. Leute nach ganz seltsamen Kriterien entlassen, manchmal gar nicht wieder eingestellt hat. Also die amerikanische Regierungsadministration ist in einem ziemlich schlechten Zustand. Und er will vom ersten Tag an zeigen, dass er in der Lage ist, Amerika zu führen. Und dafür holt er Leute, die absolute Profis sind und die nicht mal einen halben Tag Einarbeitungszeit brauchen. Das ist das Signal. Hier kommen die Profis zurück und sorgen dafür, dass Amerika wieder professionell geführt und geleitet wird. Das ist, glaube ich, das Signal, das davon ausgehen soll.
Ja, aber ist das nicht ein bisschen riskant? Er muss ja letztlich, da er auf die Zustimmung auch des Senats angewiesen ist, immer konsensfähig sein. Und ich sehe hier bestimmte Schwierigkeiten, dass also von seinem Personentableau, was sich gegenwärtig abzeichnet, sind eigentlich klare, strukturierte, aber für Republikaner nicht sonderlich konsensfähige Programme zu erwarten.
Ja, die waren alle schon mal auch durch den Senat bestätigt. Also insofern kommen jetzt für den Senat keine überraschend neue Vorschläge.
Im Amt schon, nicht? Im Amt schon, die Personen waren bestätigt.
Ja, das stimmt, aber das sind Menschen, die in der Washingtoner Administration bis tief hinein in die Republikanische Partei bekannt sind. Da ist jetzt keine große Überraschung dabei. Nun muss man allerdings sagen, das ist ja auch nur ein erster kleiner Teil, wichtige Funktionen, aber viele andere Ministerien haben ja noch keinen Vorschlag erhalten. Insofern wird man mal sehen, auf welche Positionen sich die Republikaner im Senat stürzen werden, um sie zu verhindern. Hier kommen erstmal Leute mit viel Erfahrung hinein, denen man wenig wird vorwerfen können, außer dass sie aus Sicht der Republikaner in der falschen Partei sind. Aber das alleine reicht ja noch nicht, um sie abzulehnen. Also eher ist ein bisschen die Sorge, die, glaube ich, Biden haben muss, dass der Eindruck entsteht, es gibt hier so eine dritte Amtszeit für Barack Obama, weil er eben nicht nur
da
selbst...
Da wollte ich darauf hinauskommen und das wäre riskant für ihn.
Ja, das wäre auch, wenn das die Idee wäre, am Ende eine falsche, denn das Land und auch die Welt hat sich weiterentwickelt. Und man kann übrigens in dem Buch von Obama ganz gut nachlesen, an welchen Stellen er selbst sagt, dass er nicht weit genug gekommen ist oder sozusagen auch Fehler gemacht hat. Also die Regierung Obama würde zu wenig sein, also die dritte Amtszeit. Biden, glaube ich, hat noch ein anderes Signal. Bei Obama war alles auf den Präsidenten zugeschnitten. Das war die Lichtgestalt. Biden tritt hier mit einem Team an, das Spiegelbild der Gesellschaft sein kann. Das ist schon mal nach außen ein großer Unterschied. Aber natürlich ist das Risiko, dass viele sagen werden, ja, jetzt holt er die zurück, die wir eigentlich abwählen wollten, dadurch, dass wir mal Trump gewählt haben. Das ist das Risiko, das er in der Tat eingeht.
Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da.
Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmal-TAN zur Auswahl. Also, hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de/update.
Im Senat hat er nur zwei Stimmen mehr. Entschuldigung.
Noch hat er gar keine mehr.
Gar keine mehr, sorry. Die Republikaner haben zwei Stimmen mehr. Das heißt, er muss doch dann letztlich seine Politik zuschneiden, dass sie konsensfähig ist. Oder er müsste ja so mit Präsidialadressen agieren. Nämlich, er hat ja bestimmte Konzepte, da weiß ich nicht, wie er durch den Senat bringen will. Beispielsweise Auswurf von Medicare, ein grünes Infrastrukturprogramm oder die Aussetzung der Rückzahlung von staatlichen Studienkrediten. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie er das umsetzen will bei dieser knappen Mehrheit.
Ja, jetzt waren wir eben bei den Personen. Ich glaube, die Personen, die er jetzt genannt hat, werden im Senat sozusagen nicht auf so großen Widerstand stoßen. Aber er wird ja auch irgendwo den linken Flügel der Demokraten abbilden müssen. Er hat ja schon erste Kritik aus dem linken Flügel seiner Partei bekommen, dass er sozusagen eine zu traditionelle Form von demokratischer Politik machen würde. Die Linke in den Demokraten scheint nicht den Eindruck zu haben, dass das Wahlergebnis eher ein Beleg dafür ist, dass die Amerikaner sich eine in der Mitte der Gesellschaft positionierte Regierung wollten. Sie haben zwar einen demokratischen Präsidenten gewählt, haben aber den Demokraten im Abgeordnetenhaus Mandate abgenommen und, wie wir beide schon gesagt haben, im Senat jedenfalls keine Mehrheit der Demokraten erzeugt. Aber dafür gibt es offensichtlich auf dem linken Flügel der Demokraten noch nicht viel Verständnis. Und jetzt wird die Frage sein, wie befriedigt er eigentlich diejenigen, die sagen, nur mit unseren Stimmen bist du am Ende auch Kandidat geworden. Und da werden im Senat, glaube ich, Republikaner versuchen, einzelne Positionen dann rauszuschießen, weil ihnen die dann genannten Personen möglicherweise mehr Angriffspunkte geben, als das die derzeitigen tun. In der Frage der praktischen Politik, wofür wird Geld ausgegeben? Green New Deal, selbst jetzt schon das Stimulus Package, also das Konjunkturprogramm, Da wird es Biden sehr schwer haben, große Programme durchzusetzen, weil er immer eine Zustimmung im Senat braucht. Die könnte er bekommen, wenn in Georgia, was aber nicht sehr wahrscheinlich ist, die Demokraten beide Senatorensitze erobern. Nichts ist unmöglich in Amerika derzeit, aber traditionell ist das eher nicht der Fall. Dann würde er im Senat eine 50-50-Patt-Situation haben und dann entscheidet immer die Stimme des Senatspräsidenten, und das ist in diesem Fall Kamala Harris, denn die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident ist immer gleichzeitig Vorsitzender des Senats. Das könnte ihn noch mal über eine Hürde bringen, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich.
Immer wird sie das nicht machen können, da würde sie unglaubwürdig, nicht?
Das ist Boah, das weiß ich nicht. Jedenfalls bei entscheidenden Fragen. Umgekehrt ist das ja in Amerika auch nicht so, dass in allen Fragen immer entlang der Parteilinie gestimmt wird. Das gilt weder für die Demokraten, noch gilt das für Republikaner. Es gibt einfach Senatoren, die wissen, dass ihre Wählerbasis zu Hause bestimmte Positionen, die ihre Partei an der Spitze wahrnimmt, nicht richtig findet. Und dann stimmen die auch nicht so ab. Joe Biden wird bestimmt versuchen, seine langjährigen Kontakte auch in die republikanische Partei zu nutzen, um bei entscheidenden Fragen dann doch Kompromisse zu erzielen. Was unklar ist, und das, glaube ich, wird auch eine Weile so bleiben, ist, was ist eigentlich die Strategie der Republikaner? Die haben jetzt gesehen, dass sie mit einem radikalisierten Präsidenten eine unglaubliche Anzahl von Wählerinnen und Wählern hinter sich versammeln konnte. Sie haben zwar die Präsidentschaftswahlen verloren.
Da wäre ich gleich drauf gekommen, aber gut, machen wir das zuerst. Ja, okay.
Aber sie haben eben 73 Millionen Amerikaner bekommen. Wenn die Republikaner werden jetzt vor der strategischen Entscheidung stehen, sollen wir diese radikale Wählerkoalition beibehalten, dann müssen sie Sperrfeuer gegen alles schießen, was von Biden kommt. Weil dann der Weg ist sozusagen möglichst lange, diese Spaltung und die Radikalisierung in den USA beizubehalten. Oder entscheiden sie sich für eine andere Strategie, die auch schon mal bei den Republikanern diskutiert wurde, nämlich sich noch wesentlich stärker für die Einwanderergenerationen zu öffnen. Denn es gibt beispielsweise bei den Lateinamerikanern eine ganz starke Gruppe, die eher wegen ihrer Religiosität, wegen ihrer prinzipiellen Haltung zu den Republikanern neigt und nicht zu den Demokraten. Das ist eine offene Frage und möglicherweise wird das erst beantwortet werden nach den Midterm Elections in 2 Jahren, wenn man sieht, wie die Republikaner dann bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus, wie sie abschneiden. Und möglicherweise wird es erst dann Klarheit darüber geben, in welche Richtung die Republikanische Partei sich entwickeln wird.
Ja, aber glaubst du nicht, dass Donald Trump, er ist ja nicht aus der Welt, alles daran setzen wird, die Republikaner auf seinem Kurs zu halten? Nämlich, es ist ja durchaus möglich, da sich Fox News auf Druck von Murdoch sich von ihm abgesetzt hat, dass er doch da etwas Eigenes aufbaut, nämlich, was man so lesen kann, liebäugelt er ja wirklich mit einer nochmaligen Kandidatur in 4 Jahren.
Ja, jetzt würde ich mal sagen, die nächsten Monate wird er damit zu tun haben, die laufenden Gerichtsverfahren abzuwehren. dadurch, dass er jetzt den Schutz der Immunität verliert, kommen ganz andere Themen auf ihn zu. Trotzdem ist das nicht ausgeschlossen. Allerdings ist es doch so, innerhalb der Republikaner beginnt doch jetzt schon die Aufstellung für die Frage, wer wird in 4 Jahren Präsidentschaftskandidat? Das wird jetzt hinter verschlossenen Türen passieren, aber die Ersten werden sich doch überlegen, wollen wir nicht die Erben Donald Trumps werden? Werden wir nicht versuchen? Und in dem Maße, wie sozusagen sich einfach durch die faktische Politik republikanische Gouverneure oder Senatoren profilieren in der Öffentlichkeit, in dem Maße wird Trump an Bedeutung verlieren. Das wird schwer für ihn sein, in 4 Jahren zurückzukommen. Aber ausgeschlossen ist das nicht, dass er es schafft zumindest versucht.
Das mag so sein, aber setzen wir uns mal gut 4 Jahre zurück. Dann hätten doch eigentlich die Republikaner nach dem 2. Sieg von Obama alles daran setzen müssen, um einen eigenen vorzeigbaren Kandidaten aufzustellen. Genau das ist nicht passiert. Warum soll das jetzt passieren?
Es gab ja schon ausreichende Kandidaten, auch respektable damals, aber
Aber offensichtlich nicht bissfeste.
Naja, vor allen Dingen Leute, die aus der Sicht der Mehrheit der Mitglieder der Republikanischen Partei nicht in der Lage waren, dieses Anti-Establishment-Argument aufzugreifen. Trump ist ja der, witzigerweise, obwohl er selbst nun dem Establishment entspringt, derjenige, der gesagt hat, guck mal, ich bin anders und ich werde da aufräumen in Washington. Und da hat er viel Zuspruch bekommen und das hat ihm ja auch jetzt nochmal diese gewaltigen Stimmenzuwachs gemerkt. Aber ich finde, es ist fast, wir beginnen wieder den Fehler, glaube ich, schon wieder über Donald Trump nachzudenken. Ich finde, das, wir müssen mal aufhören, so Hobbyfreud zu werden.
In den Orkus der Geschichte, meinst du?
Nein, weil das erstens liegt es nicht in unserem Einflussbereich und zweitens viel entscheidender ist doch die Frage zu klären, was muss man eigentlich tun, damit diese riesige Zahl an Wählerinnen und Wählern, diese Wählerkoalition zwischen Evangelikalen, amerikanischer Mittelschicht, abgehängten Teilen der amerikanischen Gesellschaft, dass die auseinanderbricht. Was muss man tun, damit diese Radikalisierung zurückgeht? Also ich würde mich eher den Menschen, die ihn gewählt haben, widmen, als permanent ihm selber. Den Fehler, glaube ich, darf man nicht machen.
Okay, also warten wir es ab. Aber ein anderer Punkt ist ja der folgende. Wir tun ja ein bisschen so, als wenn jetzt Biden dran wäre, die Welt so wieder wäre, wie sie vor 4 Jahren war. Und das wird doch meines Erachtens definitiv nicht der Fall sein. Abstrahieren wir mal von der Person. Welche der Fragen, die beispielsweise zwischen USA und Europa offen sind, oder auch Deutschland und USA offen sind, werden durch Biden geändert? Das Verhältnis zur NATO ist, ich glaube, er wird da keine andere Position einnehmen als Trump. Also er wird die NATO wieder höher leben lassen. Aber die Angriffe, die auf Deutschland und Europa damit verbunden sind, wird er inhaltlich behalten. Nord Stream wird er genauso ablehnen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, da wird sich die Politik nicht ändern, allenfalls der Ton. Und meinst du nicht, dass das dann in Europa zu einer gewissen Frustration führen könnte?
Ich glaube, dass das nicht der Fall sein wird. Es wird eine Haltung geben, die ja der Tony Blinken, der designierte Außenminister der Amerikaner, schon zum Ausdruck gebracht hat, der gesagt hat, Amerika braucht Freunde und Verbündete. Das ist direkt gemünzt auf die Politik von Donald Trump, die engsten Verbündeten in Europa und in Deutschland permanent mit Sanktionen zu belegen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Blinken und Biden und andere der Überzeugung seien, dass Nord Stream ein gutes Projekt wäre oder dass sie darüber hinwegsehen wollen. Aber es wird sich der Umgang mit uns in der Sache verändern. Sie werden die Konflikte mit uns nicht in der Art und Weise zu lösen versuchen, dass sie Gefolgschaft einfordern und wenn wir die nicht bieten, Sanktionen androhen. Das, glaube ich, wird nicht der Fall sein, sondern diejenigen, die jetzt dort in die Regierung kommen, wissen, dass Amerikas Rolle in der Welt eine andere und wenn man es aussprechen will, auch eine schwächere geworden ist. Natürlich dadurch, dass Donald Trump den Rest der Welt verunsichert hat, ob man sich auf die USA überhaupt noch verlassen kann. Aber natürlich auch dadurch, dass etwas ganz Normales passiert ist, nämlich dass ein Volk von 1,4 Milliarden Menschen wie die Chinesen Ansprüche erhebt, auch in der Welt Einfluss zu haben. Diese über 20, fast 30 Jahre existierende Alleinherrschaft der Amerikaner in der Weltpolitik, die ist ja eher was Unnormales. Jetzt kommen wir zurück in normalere Zeiten, auch wenn die unangenehm sind, nämlich dass es verschiedene Spieler auf der Welt gibt und die Amerikaner wissen, dass dort im Indopazifik jemand heranwächst und als nächstes wird Indien kommen, für die sie Verbündete brauchen, um das auszubalancieren. Das ist die Überzeugung dieser neuen Regierung. Und deshalb werden nicht alle Konflikte sich in Luft auflösen, aber sie werden in der Sache versuchen, Kompromisse zu schmieden. Dabei ist übrigens die entscheidende Frage für Deutschland, wer ist eigentlich unser Ansprechpartner dort? Denn wenn wir die jetzigen ausgewählten Personen nehmen und mal die vermutete Verteidigungsministerin dazu nehmen, dann gibt es eine ziemlich starke Frankophilie in der neuen amerikanischen Administration. Tony Blinken zum Beispiel, hat in Paris gelebt, ist ja, dort zum Teil aufgewachsen,
genau
hat da studiert.
Genau darauf wollte ich zu sprechen kommen. Das heißt, diese sich abzeichnende Administration ist frankophil und nicht germanophil. Und das gilt insbesondere für Yellen. Yellen ist ja das, was man eine Taube nennt, eine Ultra-Keynesianerin. Und die würde auf Frankreich auf Zustimmung stoßen, aber kaum in Deutschland.
Ja, also erstmal geht es darum, trotzdem wird Europa wichtiger. Wir Deutschen dürfen ja nicht glauben, dass Europa nur aus Deutschland besteht, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Die Tatsache, dass es dort Ansprechpartner für Frankreich gibt, bedeutet erstmal, ein Land hat Ansprechpartner, das zumindest formell öffentlich erklärt, Europa muss eigenständiger und stärker werden. Das kann ja nicht schlecht sein. Die Frage ist in der Tat, müssen wir, um auch sozusagen deutsche Interessen in der Außenpolitik, in der Finanz- und Wirtschaftspolitik einzubringen,
französische Positionen übernehmen?
Nö, wer ist unser Ansprechpartner? Wie stark gehen wir dort hinein? Da haben wir einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass die Kanzlerin, die sehr geschätzt wird von Biden und seinen Leuten, dass die im Ausgang ihrer politischen Arbeit ist und dass wer immer es wird, erstmal Zeit brauchen wird nach der Bundestagswahl, um sich neu aufzustellen. Das heißt, wir sind von jetzt an, also Biden kommt ins Amt und gleichzeitig ist Deutschland 2 Jahre lang in so einer Art Übergangsphase, wo wir noch nicht den Stellenwert haben werden, den wir aufgrund der Größe unserer Ökonomie und des politischen Einflusses eigentlich haben sollten. In dieser Zeit wird vieles über Frankreich laufen. Ich kann nur hoffen, dass sich das manchmal ja doch schwierige Verhältnis der jetzigen deutschen Bundesregierung zum französischen Präsidenten dann nicht nachteilig für uns auswirkt. Jedenfalls sollten wir, solange das irgendwie geht, jetzt bestimmte Kontakte auch nach Frankreich intensivieren, aber auch suchen, wer ist Ansprechpartner in der neuen Administration für Deutschland. Das wird eine große Herausforderung sein.
Das wäre der letzte Punkt meiner Frage gewesen. Bislang war es ja sehr oft der Fall, dass der amerikanische Präsident, wenn er dann seine Roadshow macht, zuerst nach Deutschland kommt und dann nach Paris. Ich glaube, das wird anders sein. Da wird Deutschland drauf reagieren müssen. Und bedeutet das dann nicht, damit also auch deutsche Interessen in der US-amerikanischen Politik zur Geltung kommen, dass man die vielleicht durch eine Annäherung an nicht ganz so geliebte französische Positionen unterbringt?
Jedenfalls wird es so sein, dass die Frage, wie sich Deutschland und Frankreich miteinander verstehen, einen großen Einfluss haben wird auf die Frage, ob wir als Deutsche auch indirekt Einfluss nehmen können auf die amerikanische Seite. Trotzdem, ich muss ein bisschen sagen, so wichtig die deutsche Rolle ist, gemessen an der Tatsache, dass wir eine amerikanische Regierung bekommen, die Europa wieder ernst nimmt, finde ich jetzt nicht so dramatisch, wenn im ersten Schritt
Deutschland nicht ganz so geliebt wird.
Boah, ich weiß nicht, ob das was mit Liebe. Ich halte nichts von diesen Begriffen in der Politik. Es geht um Interessen in der Politik, nicht um Liebhaben. Dass wir noch keinen verlässlichen Freund in Washington haben, jedenfalls noch nicht in der Administration. Wir haben andere. Aber wir hatten vor ein paar Wochen zum Beispiel mit einem ganz engen Freund Tony Blinkens eine Veranstaltung hier in Berlin. Das ist Tony Gardner. Tony Gardner hat zwar einen italienischen Hintergrund, war aber Botschafter der Vereinigten Staaten in Brüssel, ist jemand, der Europa sehr gut versteht und der auch Deutschland sehr gut versteht. Mal sehen, wo Leute wie Tony Gardner brauchen. Einen exzellenten Botschafter in Deutschland mit einem direkten Draht ins Weiße Haus und zum Vizepräsidenten und zum Außenminister, das wäre schon mal ein großer Schritt nach vorne.
Letzte Frage. Wird Frau Merkel oder, na, Merkel wahrscheinlich nicht, na doch, wohl doch, Frau Merkel oder Herr Macron der oder die Erste sein, die ihren Antrittsbesuch in USA machen dürfen?
Ach, das weiß ich nicht. Der Normalfall ist ja, dass der gewählt ist, erstmal kommt.
Ja.
Und dann ist es mir ehrlich gesagt auch wurscht, wo er zuerst hinfährt.
Aber es ist ja eine Geste, das muss man schon
sagen. Ja, das ist eine Geste, weil wir sie dazu machen.
Ja.
Und weil sie medial dazu gemacht wird. In der Sache interessiert mich mehr, was bringt er mit im dem Thema Klimapaket, was bringt er mit beim Thema Umgang mit Russland, mit China, Nord Stream, Handelsauseinandersetzung. Das alles finde ich interessanter als die Frage, wo das Flugzeug zum ersten Mal landet. Das ist für Medien wichtig. Das ist ich würde mal sagen, eine Woche nach dem Ereignis vorbei. Für die Politik schon unbedeutend.
Wo siehst du denn die Konfliktpunkte zwischen der deutschen und der amerikanischen Politik?
Umgang mit China, das dürfte der größte Konfliktfeld sein.
Ja, das würde ich auch so sagen.
Und natürlich auch Russland und Nord Stream, natürlich.
Also das sind die drei Dollpunkte.
Ja, ich glaube, das sind jedenfalls die schwierigsten Themen.
Okay.
Und wir unterschätzen manchmal, wie groß die strategische Gegnerschaft der Amerikaner, und zwar egal ob Republikaner oder Demokraten, gegenüber China ist.
Gegenüber China ist. Das heißt, der Ton wird besser, die Probleme werden vielfach die gleichen bleiben, aber wenn man gut miteinander umgeht, kann man vielleicht auch schwierige Probleme etwas besser lösen. Ich bedanke mich für das diesmal ausgesprochen, im Vergleich zum letzten Mal, harmonische Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Alles gut. Ja, bis bald. Tschüss.
Lesen Sie schon regelmäßig das Handelsblatt? Wenn nicht, könnte unser aktuelles Neukundenangebot interessant für Sie sein. Im Rahmen unserer Black Week haben Sie bis zum 30.11. die Chance, sich das Handelsblatt 3 Monate lang mit 33% Ersparnis zu sichern. Entweder die druckfrische Zeitungsausgabe, die wir Ihnen börsentäglich frei Haus liefern, oder einen digitalen Premium-Zugang, mit dem Sie unbegrenzt auf alle Inhalte auf unserer Website und in der neuen App zugreifen können. E-Paper inklusive. Setzen Sie auf erstklassigen Wirtschaftsjournalismus. Mehr zum Deal unter handelsblatt.com/blackweek oder in den Shownotes.
Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.